Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg in der Schweiz im wunderbaren Spital Männedorf am Zürichsee und Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich bei der heutigen Aufnahme nicht allein und begrüße meine kongenialen Co-Hosts. Das ist einmal der tief einatmende Professor Andreas Thalheimer.
Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten.
Und wie immer Tarik Abunay.
Ja, hallo zusammen und schöne Grüße aus Zypern.
Aus Zypern? Ja, da bin ich direkt mal neidisch. Ich hoffe, das Wetter ist deutlich besser als bei uns am Zürichsee.
Na, Gewitter. Also Gewitter und Regen, aber 22 Grad. Also
ja, ist besser. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder zu einer besonderen Folge. Es geht nämlich eine weitere Episode zur Reise von Frauke, auf die wir sie ja nach der Bypass-Operation begleiten. Ihr wisst, dass wir mit Frauke kurz vor der Operation und kurz nach der Operation gesprochen haben. Mittlerweile sind 4 Wochen seit der Operation vergangen. Hallo Frauke.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ich wieder dabei bin.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir denn eigentlich?
Mir geht's richtig super. Ich habe in mein Alltagsleben schon wieder gefunden. Ich habe nach 2 Wochen angefangen zu arbeiten und das ist alles, hat sich jetzt eingespielt.
Wir haben das letzte Mal mit dir hier gesprochen, 3 Tage, glaube ich, nach der Operation. Hat alles noch ein bisschen gezwickt, gezwackt, hier und da ein bisschen wehgetan. Erzähl mal unseren Hörerinnen und Hörern und uns natürlich, weil wir das ja auch nicht wissen, wie so die erste Woche dann noch verlief, wie es dann in der 2. Woche war. Wie lief das denn vor allem mit den Schmerzen und wie hat sich das mit dem Essen und dem Trinken eingependelt?
Also, was die Schmerzen betrifft, ich hatte tatsächlich keine mehr dann. Also, abgesehen davon, wenn ich gegessen habe und vielleicht eine Gabel mal zu viel gegessen habe, das habe ich dann schon gemerkt, ne? Aber das ging eigentlich immer schnell wieder vorbei. Was halt so ein bisschen schwierig war, irgendwie mich an die Mengen zu gewöhnen, mich damit zu auseinanderzusetzen, was ich jetzt essen kann, wie ich auf meine Eiweißmenge so ein bisschen zumindest komme am Anfang.
Was hat man dir da gesagt? Wie viel sollst du da pro Tag etwa anstreben? Was wäre wünschenswert?
In meinem Fall 70 Gramm. Ich glaube, die Rechnung war irgendwie... Boah, nee, ich hab die Formel vergessen.
Naja, 60 bis 80 Gramm, stimmt. Das ist das, was man so empfiehlt. Da liegst du mit 70 Gramm mittendrin. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der das wirklich schafft.
Ja, das fällt mir auch tatsächlich schwer. Ich habe vorher ja schon Eiweißshakes genommen oder getrunken und die haben mir eigentlich immer ganz gut geschmeckt. Ich habe da einen speziellen gehabt, den habe ich kurz nach OP auch nochmal ausprobiert und davon wurde mir richtig schlecht und der hat einfach aufgebläht. Und seitdem, wenn ich es jetzt nochmal versucht habe damit, schmecken mir die tatsächlich gar nicht mehr so gut. Jetzt habe ich noch so Presslänge aus Aminosäuren. Da nehme ich momentan 6 von, dann komme ich auf in etwa 40 Gramm.
Wie ist denn aktuell so das Gefühl von Hunger? Hast du Hunger, wenn du morgens aufwachst? Oder ist das über den ganzen Tag weg, wie ausgeschaltet?
Das ist ausgeschaltet. Ich habe überhaupt keinen Hunger, höchstens Appetit. Und ich freue mich schon auch immer, wenn ich dann zu meinen festen Essenszeiten etwas essen kann, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Also ich schaffe dann ein paar Gabeln und dann war es das schon.
Die meisten Hörerinnen und Hörer fragen sich bestimmt schon in dem Moment, wo wir so eine Folge ankündigen, und wie viel Kilo? Wie viel Kilo hast du denn jetzt in diesen 4 Wochen abgenommen?
Ich habe jetzt 12,5 Kilo abgenommen.
Wow.
Und also das ganz schön. Ich merke es tatsächlich auch sehr stark an meinem Gesicht, an meinem Bauch. Langsam passe ich wieder in Kleidungsstücke, in die ich nicht mehr gepasst habe. Ich habe ja noch so ein paar, in die ich jetzt schlüpfen kann. Und ja, also es fühlt sich richtig gut an. Am Anfang hatte ich da so ein bisschen Bedenken, weil ich glaube, in der zweiten Woche, ich habe jeden Tag so ein bisschen was abgenommen und in der zweiten Woche gab es 5 Tage, wo mein Gewicht quasi stillstand und dann ging erstmal wieder was am Wochenende, dann stand es wieder ein paar Tage still und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob ich irgendwas nicht richtig mache, ob ich vielleicht schon wieder zu viel esse. Und jetzt über die Zeit habe ich ja wirklich einiges abgenommen, deswegen bin ich da jetzt beruhigter.
Also wenn ich da kurz was zu sagen darf, 12 Kilo ist enorm für 4 Wochen, muss ich sagen. Das ist ein sehr guter Gewichtsverlust. Das wäre so ein Moment in der Sprechstunde, wo ich jetzt mal gezielt danach fragen würde, ob tatsächlich alles stimmt. Also du kannst essen, du hast keine Schmerzen beim Essen, du musst dich nicht übergeben, du wirkst nichts wieder hoch, das funktioniert alles einwandfrei. Also du fühlst dich nicht eingeschränkt. Dann ist es wirklich ein tolles Ergebnis, muss ich sagen. Dann ist es fantastisch.
Ist es denn jetzt auch so, dass du die ganze Zeit auf die Waage gehst, 3-mal am Tag, weil das so toll ist jetzt, diese Zahl zu sehen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also mein guter Vorsatz, mich einmal in der Woche auf die Waage zu stellen, der hat überhaupt nicht gehalten. Ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage, weil das wirklich ein gutes Gefühl macht, wenn man eine niedrigere Zahl sieht als am Tag davor. Und ich nehme es mir häufig vor, dann etwas seltener zu machen, aber irgendwie steht dann da die Waage morgens und dann gehe ich da wieder drauf. Und ich habe so eine tolle App, die ich auch noch damit verbinden kann, wo ich jetzt immer meine Statistik sehe.
Die Waage wird zum besten Freund jetzt.
Aber ich glaube, das kann auch Gefahren birgen.
Ja, ganz offensichtlich. Vor allen Dingen, wenn es halt 5 Tage mal stagniert, dann kriegst du ja, offensichtlich scheint dich das ja auch zu beschäftigen. Ich meine, Tatsache ist ja, dass viele Nicht-Betroffene glauben, dass wenn jemand automatisch Gewicht abnimmt nach einer Operation, das Problem aus der Welt geschafft ist. Man ist ja nicht mehr übergewichtig, man ist ja dann normalgewichtig oder normalgewichtiger. Also kann das Thema Übergewicht ja gar keine Rolle mehr im Alltag spielen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das beobachten wir ja immer wieder. Also während man vor einer Therapie sich damit beschäftigt, nicht abnehmen zu können und dass das alles bestehende Thema für viele unserer Patientinnen ist es nach der Operation immer noch omnipräsent, dieses Thema, nur von der anderen Seite, weil dann geht es plötzlich darum, nicht genug abzunehmen oder, wenn es dann stagniert, die Angst vor dem Wiederzunehmen. Also das Unwohlsein im Umgang mit dem eigenen Gewicht bleibt, nur die Richtung, von der man sich dem Thema ernährt, scheint sich dann zu ändern. Kannst du dich da wiederfinden in dem, was ich sage, oder trifft das auf dich gar nicht zu?
Ja, total. Also während ich vorher das Angst hatte, noch mehr zuzunehmen oder eben, dass ich das eben gar nicht mehr schaffe, irgendwie alleine runterzukommen, habe ich jetzt Angst, dass ich nicht genug mache, dass das Gewicht nicht weiter runter geht, aber glücklicherweise ist der Zeitraum jetzt lang genug, in dem ich jetzt wirklich gesehen habe, dass das funktioniert und ich hoffe, das wird mich auch weiterhin beruhigen.
Aber Nur nochmal, dass wir das kurz festhalten. Entschuldigung, Tarik. Da ist jetzt jemand, der hat in 4 Wochen 12 Kilo abgenommen. Wenn ich dir das vor der Operation gesagt hätte, du nimmst in 4 Wochen 12 Kilo ab und hast nicht mal Hunger dabei, dann hättest du das sofort unterschrieben. Aber trotzdem beschäftigt dich das so sehr, weil du dir nicht sicher bist, ob 12 Kilo wirklich genug sind, ob du auch wirklich genug dafür tust und ob du damit wohl im Soll bist und wenn nicht, was du denn noch tun kannst. Das ist ja sehr eindrucksvoll auch, oder?
Total. Also und gerade in dieser zweiten Woche, wo das ja auch alles wirklich so frisch war und dann geht 5 Tage nichts, da habe ich mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht und habe gedacht, oh, ui, bei mir schlägt das nicht an. Und ja, also das waren keine schönen 5 Tage, muss ich wirklich sagen.
Hast du da jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst dann?
Ja, glücklicherweise ja die Gesa, meine Schwester, die ja, glaube ich, schon sehr, sehr viele Erfahrungsberichte dieser Art mitbekommen hat und die mich da immer wieder abholen kann und runterholen kann und sagt, dass das normal ist. Und da habe ich auch in der Zeit häufig mit ihr telefoniert.
Was sagen denn allgemein die engsten Angehörigen und Freunde zu den Ergebnissen?
Ja, die sind beeindruckt. Die haben aber vor allen Dingen sehr, sehr viele Fragen über die OP, was ich essen kann, wie viel ich essen kann, wie es im Alltag damit läuft. Und die sind total überrascht, wie gut das alles klappt und wie fit ich nach so einer Magen-OP bin.
Das finde ich eine wichtige Frage. Und gerade als wir bei den Eiweißshakes waren, wollte ich da auch nochmal nachfragen. Also 2 Fragen eigentlich. Einmal, wie sieht denn so ein klassischer Mahlzeitenplan für dich im Moment aus? Was kannst du morgens essen? Hast du Zwischenmahlzeiten? Was isst du denn so mittags? Und wie viel trinkst du so zwischendurch? Und der zweite Teil war, du hattest gerade beschrieben beim Eiweißdrink, dass dir so unwohl war, als du den getrunken hast. Da läuten bei uns bariatrischen Chirurgen ja immer so diese Dumping-Glocken, oder? Dann fragt man sich mal, ist das Zuckergehalt? Ist das vielleicht so eine Unterzuckerversion? Da würde ich gerne auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Aber vielleicht schilderst du erstmal, was du so vielleicht heute tagsüber gegessen hast, 4 Wochen nach der Operation.
Also ich esse morgens immer meinen Proteinquark war, da mache ich mir Sojaprotein-Crispies rein, Apfel, Ballaststoffe, Omega-3 mache ich da noch rein, Mandelmus und dann habe ich da schon mal so ein bisschen Protein. Davon habe ich vorher eine Packung gegessen, die kann ich jetzt auf mindestens 3 Tage aufteilen morgens. Und dann zum Mittagessen hatte ich ein paar Nudeln mit Fisch und ein bisschen Salat. Und jetzt abends habe ich mir Kartoffelbrei warm gemacht.
Also dürfen wir uns das so vorstellen, dass die Portionen wirklich so ganz babyklein sind? Also so 10, 12 Nudeln und so ein Drittel Fisch und sowas?
Genau, also wenn man jetzt so eine normale Schale hat, dann schaffe ich davon vielleicht so ein Drittel. Ein kleines Schälchen. Ein kleines Schälchen, wo vielleicht irgendwie sonst 300 Gramm reinpassen. Ja, und ich habe, genau.
Okay, aber es ist schon deutlich mehr als in der ersten Woche, also nach der ersten Woche.
Genau, und genau das hat mir Sorgen gemacht. Ne? Also ich habe immer irgendwie so die Referenz gehabt, ich konnte am Anfang irgendwie 3 Löffel von diesem 150 Gramm Joghurt essen. Jetzt kann ich fast schon so einen ganzen Joghurt essen. Ist das schon zu viel?
Auch typisch, wenn ich das sagen darf. Eigentlich ist es ja was Tolles, dass man halbwegs normal essen kann und dass es auch besser wird und trotzdem die Kilos purzeln. Trotzdem ist das etwas, was unseren Patienten immer wieder eher Sorge bereitet und fast Angst macht. Oh mein Gott, jetzt kann ich jetzt in 2 Wochen schon wieder deutlich mehr essen als vor einer Woche. Oh mein Gott, was macht das? Ist das normal? Ist mein Pouch schon wieder ausgeweitet? Was könnte alles passieren? Und was mache ich bloß, wenn das Gewicht nicht runtergeht?
Ja, genau so.
Ja, und was machen die Patienten, die keine GESA haben, ne, dabei?
Ja.
Ist immer ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs, aber das haben wir auch schon öfter mal besprochen. Die Rolle der psychotherapeutischen Begleitung in der postoperativen Phase ist enorm wichtig.
Ja, aber das ist natürlich eine Utopie zu glauben, dass alle Patienten, die einer Operation zugeführt werden können, gerade in der ersten, sagen wir mal, Orientierungsphase von 1 bis 4 Wochen postoperativ eine wirklich vernünftige, engmaschige Anbindung haben oder irgendjemanden haben, den sie mal so einfach anrufen können, wenn Unklarheiten bestehen. Das glaube ich, ist utopisch. Hast du das Gefühl, Frauke, dass du vor der Operation auf diese ersten 4 Wochen vorbereitet wurdest? Ausreichend?
Ja, in der Theorie schon. Nur
und ich darf ich nochmal ganz kurz, ich meine jetzt nicht speziell durch das Adipositas-Zentrum da vor Ort, sondern vielleicht lass mich die Frage ein bisschen umformulieren, ob du dich gut vorbereitet hast, jetzt rückblickend nach den ersten 4 Wochen. Hast du die Dinge schon gelesen, aus dem Internet herausziehen können, durch Gespräche mit anderen, die operiert sind, antizipieren können? Also hast du das Gefühl, dass das, was du gedacht hast, das eintritt in den ersten 4 Wochen, jetzt auch tatsächlich so ist? Oder bist du komplett überrascht von der Situation?
Nee, also ich hab mich schon, glaube ich, ganz gut darauf vorbereitet, aber es ist am Ende, fühlt sich doch anders an, als man sich das vorher vorstellt. Oder als ich mir das vorher vorgestellt habe. Und vor allen Dingen habe ich mich natürlich damit beschäftigt, ne, was wird das für positive Effekte auf mich haben? Und wird meine Psoriasis besser? Werden meine Gelenkschmerzen besser und so weiter? Und da bin ich manchmal ganz schön ungeduldig jetzt nach der OP, das merke ich. Also ich habe immer noch Gelenkschmerzen und ich habe immer noch Psoriasis und ich glaube, das wird auch noch dauern, bis das besser wird. Das merke ich. Und ich habe, weil du gefragt hattest, ne, ob ich da vorher irgendwie mit Betroffenen viel gesprochen habe, das habe ich schon. Aber ich habe festgestellt, dass ich nach der OP viel spezifischere Fragen hatte und auf einmal viel mehr Fragen hatte. Und dann habe ich nochmal meine Fühler ausgestreckt und auch mit Bypass-Patientinnen gesprochen. Und es ist irgendwie was ganz anderes, wenn man die Erfahrung dann erstmal hat und sich darüber austauschen kann als vorher, wenn man sich das noch nicht so gut vorstellen kann.
Aber ich glaube, also das zieht sich ja so ein bisschen durch wie so ein roter Faden, ne? Mit den 12 Kilo, wo du Zweifel hast, dann die Erwartung, dass Gelenkschmerzen und ganz egal welche Erkrankungen, dass die dann schnell verschwinden. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Geduld, oder?
Auf jeden Fall. Also da muss ich mich noch drin üben, ja.
Darf ich nochmal auf den zweiten Teil meiner Frage zurückkommen, auf dieses Dumping, also dieses Unwohlsein? Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, was du mit Unwohlsein, also ist dir richtig schlecht, kotzübel geworden oder hast du schwitzige Hände und so ein Herzrasen bekommen oder wie hat sich das angefühlt?
Ich war sehr aufgebläht und ganz, also sehr voll und sehr, sehr, es war mir flau im Magen. Herzrasen, schwitzige Hände hatte ich bisher noch nicht. Aber ich habe einmal so eine Blätterteig-Käsestange probiert und von der ist mir so schlecht geworden, dass ich mich hinlegen musste. Und merkwürdigerweise musste ich die ganze Zeit gähnen,
Das wird deine Bockwurst, die Blätterteig-Käsestange.
Na, auf die Käsestange, wenn wir dann nochmal in 4 Wochen zurückgreifen. Ja. Wir machen hier einen Live-Podcast-Essversuch. Naja, aber ich glaube, das berichten ja alle Patienten, oder? Ich glaube, jetzt ist so die Phase, wo so ein bisschen die Sorge, dass da was kaputt gehen könnte, vorbei ist, wenn man was Falsches isst. Man hat jetzt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Episode gehabt, wo es vielleicht mal stecken geblieben ist, weil man tatsächlich vergessen hat für einen ganz kurzen Moment, dass man einen Magenbypass hat und fast zu schnell gegessen hat oder nicht gekaut hat. Und diese Episoden, ne, das Patienten beschreiben, also das habe ich nicht gut vertragen, da ist mir schlecht geworden. Ich glaube, das haben alle. Ich habe noch wirklich keinen Patienten in der Sprechstunde gesehen innerhalb der ersten 3 Monate, der nicht diese Zwischenfälle beschreibt in unterschiedlicher Frequenz. Für uns als Ärzte ist das natürlich wichtig, darauf zu hören, weil also einmaliges Steckenbleiben 2x in 2 Wochen, das löst bei uns jetzt auch noch keine Sorge aus. Aber wenn jemand beschreibt, dass er fast immer bei dem Genuss von fester Mahlzeit Probleme und Schmerzen hat, dann muss man nochmal nachschauen. Dann können tatsächlich eine zu enge Anastomose, so nennen wir das, also die Verbindung zwischen dem Dünndarm und dem Magen, es könnte zu eng sein, das bezeichnet man dann als Stenose. Also da ist es schon wichtig, drauf zu achten. Aber das klingt bei dir so 0,0 danach. Aber das sind wichtige Fragen. Und so wie das für mich klingt, ist das vollkommen im Bereich des Normalen.
Wie ist denn jetzt für dich der Alltag? Hast du viel Power, Energie, Lust, Lebensfreude?
Kommt, glaube ich, langsam. Aber wirklich langsam. Ich habe jetzt mir vorgenommen, zum Beispiel nächste Woche trainieren zu gehen. Da freue ich mich auch, dass das jetzt wieder losgeht, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache. Das nehme ich mir zumindest fest vor. Ansonsten merke ich einfach, dass ich mich leichter fühle. Und das klingt vielleicht komisch, aber weniger unbeholfen. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach an der einen oder anderen Stelle schon weniger Masse habe. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, kommt das gerade erst ganz langsam alles.
Sicherheit kommt da wieder zurück?
Ja, total. Also ich merke auch, dass ich mich mehr um mich selbst sorge im Moment. Ich habe wieder Lust, mich irgendwie schön herzurichten und mehr rauszugehen. Die habe ich auf jeden Fall schon gewonnen, die Selbstsicherheit oder mehr Selbstsicherheit als vorher.
Was hast du dir da vorgenommen an körperlicher Aktivität, an Sport? Man muss ja fairerweise sagen, innerhalb der ersten 4 Wochen soll man eigentlich auch gar keinen Sport machen, damit die Wunden an der Bauchdecke gut verheilen und es keine Narbenhernien, also Narbenbrüche gibt an der Bauchdecke. Das empfehlen wir unseren Patienten jedenfalls, dass man die ersten 4-5 Wochen da mit Sport, die den Bauch braucht, so wie Sit-Ups und solche Sachen, sich zurückhält. Was hast du denn vor?
Ich möchte dann ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining vor allen Dingen machen und dann vielleicht mal so ein bisschen Treppen steigen, Laufband bergauf.
Das Programm kommt mir bekannt vor. Das ist das Geta Kampmann Bootcamp.
Genau.
Das ist Eisen machen, Treppen laufen, ja.
Grüße gehen raus.
Grüße.
An den Gesa-Driller.
Ja, wobei die Gesa ist da ein anderer Typ als ich. Sie ist sehr, sehr sportlich und sie möchte auch die Energie immer rausbringen. Und ich bin eher so ein Typ, ich muss mich da schon ganz schön überwinden. Also ich freue mich dann, wenn ich es gemacht habe. Und dann geht's mir auch besser. Aber ich bin nicht jemand, der irgendwie so einen wahnsinnig großen Sportantrieb hat. Also dazu muss ich mich noch bewegen.
Und dann sind wir mal gespannt, ob die nächsten Tage oder die nächsten Wochen sportintensiv werden. Was nimmst du dir vor für die nächsten, sagen wir, 4 Wochen? Für deinen Alltag, für dein Leben? Du arbeitest wieder, das habe ich so rausgehört.
Mhm. Das ging auch ohne Probleme. Da war ich sofort wieder drin. Ich habe mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, ne, ob das so klappen würde, gerade mit Kindern. Aber das war gar kein Problem. Die Narben sind übrigens richtig gut verheilt. Und ich glaube, ich muss mir vornehmen, wirklich geduldiger zu sein. Vielleicht wirklich mal wenigstens anfangen, jeden zweiten Tag nur auf die Waage zu steigen und meinen Erfolg schon zu betrachten.
Also der Erfolg ist ja toll, da kann man ja nur gratulieren. Also ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Alltag, neue Klamotten kaufen. Hast du dir das auch schon vorgenommen?
Ich versuche es mir tatsächlich zu unterdrücken, weil ich habe noch viele, viele Kleidungsstücke, in die ich nicht mehr reingepasst habe, die jetzt erstmal für den Übergang ganz gut sind. Und mein Geld dann für die Klamotten auszugeben, die ich dann nicht mehr vorrätig habe, wenn ich dann noch mehr abgenommen habe. Aber da freue ich mich so sehr drauf.
Wir haben ja mal so eine Patientenumfrage in unserer Facebook-Community vor einiger Zeit gemacht und das dann auch publiziert. Da war eben die Frage an die Community, was sie mit dem Begriff Gewichtsverlust assoziieren. Und die 5 Begriffe, die ihnen als erstes in den Sinn kamen, sollten dann noch mit entsprechenden Emotionen dann beschrieben und gelabelt werden. Und einer der wichtigsten Punkte, die von den Patienten nach einer Operation berichtet wurden, war das Erlebnis und einkaufen zu gehen, Klamotten einkaufen zu gehen und in ein normales Geschäft, also in Anführungszeichen normales Geschäft, ohne Übergrößen gehen zu können und sich da bedienen zu können. Das ist für viele sehr wichtig.
Ja, für mich auch. Also das ist ein auch eine der Sachen, auf die ich mich am allermeisten freue, weil das hat ja auch so viel mit persönlichem Ausdruck zu tun, wie man sich kleidet. Und wenn man dann auf einmal wieder so viele Möglichkeiten hat, das ist einfach super schön.
Ich war mit meinem Bruder immer in so einem Übergrößenhaus, ne? Und so nach ungefähr einem halben Jahr sind wir Klamotten kaufen gegangen. Und dann sind wir wieder in dieses Übergrößenhaus gegangen. Dann sag ich, oh, sagst du, du hast abgenommen. Und dann hat sie mir eine Jeans gegeben zum Anprobieren. Und die habe ich angezogen, die war aber viel zu groß. Also da hatte sie mich noch falsch eingeschätzt. Und hat die Verkäuferin mich in den Arm genommen und hat gesagt, wir müssen uns trennen. Es ist die kleinste Jeans gewesen, die ich habe. Du musst rüber in die normalen Größen.
Zu den Normalos.
Für den Normalus, genau.
Aber es ist witzig, ne? Weil viele Patientinnen ja noch beschreiben auch, dass sie selber Schwierigkeiten haben, für sich zu realisieren, dass sie jetzt ein schlankeres Ich sind. Also Stichwort Klamotten, so wie ich das gerade beschrieben habe. Viele Patientinnen beschreiben, dass sie trotzdem aus lauter Gewohnheit immer noch in die Übergrößenabteilung gehen oder sich total verschätzen beim Herausgreifen von Kleidung und immer sagen, boah, das ist ja, das stimmt ja, also hier Größe 44 brauche ich ja gar nicht, ich bin ja schon unter 40. Oder wenn sie an einem Schaufenster vorbeilaufen und sich sehen, selber für einen Moment erschrecken, dass sie so schlank sind, weil sie sich selber noch als übergewichtig wahrnehmen, obwohl sie vielleicht innerhalb von 4 Wochen 12 Kilo abgenommen haben. Das finde ich auch immer ein interessantes Phänomen. Hast du das auch beobachtet bei dir?
Noch nicht. Ich sehe auch schon Veränderungen, aber ich glaube, ich sehe weniger Veränderungen, als dass ich sie wirklich fühle. Also wenn ich über meinen Bauch irgendwie fühle, dann merke ich wirklich deutlich einen Unterschied. Wenn ich den sehe, dann merke ich den Unterschied gar nicht so viel. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt noch mehr nehme, dass das bei mir auch der Fall sein wird, dass ich da so ein bisschen Probleme damit habe, das ja als neues Ich anzuerkennen am Anfang.
Viele der Patientinnen und Patienten, die ich in der Sprechstunde sehe, machen da ja auch eine gewisse Dokumentation, eine Fotodokumentation von sich. Einfach auch, um immer mal wieder darauf zurückzugreifen, dass sie sich tatsächlich anschauen können, wie sah ich denn eigentlich vorher aus? Und dann auf dem Foto gucken, hey, so sehe ich ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der Operation aus. Um sich immer wieder klar zu machen, ich habe mich deutlich massiver verändert, als ich das selber empfinde. Das ist wirklich interessant und vielleicht magst du das auch machen, I don't know. Mal so eine Form der Dokumentation deiner körperlichen Veränderung.
Ja, ich bin tatsächlich dabei. Also ich mach auch Fotos und die schaue ich mir auch immer wieder an, um mal zu vergleichen, wie war es noch letzte Woche? Wie ist es jetzt?
Die zeigen wir nicht in den Shownotes, diese Fotos. Sie kommen nicht in die Shownote.
Das wäre mir lieb.
Ja. Bevor wir zum Ende kommen, Frauke, hast du denn Fragen an uns?
Ja, was die Nachsorge betrifft, habe ich Fragen. Also ich habe dann Nachsorgetermine bei der Chirurgin, bei der ich war, in dem Adipositas-Zentrum. Nach 3 Monaten, 6 und 12, denke ich. Aber wie ist es denn mit der endokrinologischen Nachsorge? Wie steht ihr dazu? Was denkt ihr, wann sollte ich die machen?
Ja, das weiß ich natürlich nicht genau, wie das bei euch in Deutschland geregelt ist. Ich bin ja seit 15 Jahren außer Landes. In der Schweiz ist es so, dass die Nachsorge geteilt wird von den Endokrinologen und den Chirurgen, was ich auch für sinnvoll halte. Die erste Nachsorgekontrolle findet bei uns in der Schweiz in der Regel nach 4 Wochen statt. In unserem Zentrum ist das dann die Endokrinologie, wobei das nicht ein Endokrinologe sein muss, sondern das natürlich auch ein Internist sein kann. Das muss jetzt nicht irgendein Hormonspezialist sein. Ich weiß gar nicht, woher das immer kommt. Also es muss ein Arzt sein, der sich mit dem Gebiet der Adipositas-Therapie intensiv beschäftigt. Dafür muss man kein Endokrinologe sein, dafür kann man interessierter Internist sein mit einer Zusatzausbildung als Adiposologe oder Adipodologe oder Adipologe, ich weiß auch nicht genau, wie die Bezeichnung da genau ist, das variiert je nachdem. Dann ist es bei uns nach 3 Monaten auch so, dass man den Chirurgen sieht, nach 6 und 9 Monaten dann wieder den Internisten und nach 12 Monaten den Chirurgen und ab dann ist es eigentlich nicht mehr in der Hand des Chirurgen, weil die chirurgischen Probleme, die bei dieser Art von Operation auf die Patienten zukommen können, eigentlich so selten sind, dass sie eine dauerhafte Anbindung an ein chirurgisches Zentrum unserer Meinung nach nicht rechtfertigt. Die Probleme, die dort kommen, sind in aller Regel, beziehen sich auf die Ernährung, beziehen sich auf die Vitaminspiegel, beziehen sich vielleicht auf die Entwicklung der ganzen Adipositas-assoziierten Komplikationen wie Fettstoffwechsel, also wie sind die Fettwerte, wie muss man mit dem Blutzucker und so weiter umgehen, wie muss ich meine Insulindosis anpassen, wenn ich Diabetiker war. Das sind alles keine klassischen chirurgischen Domänen, das gehört in die Hand von Spezialisten. So machen wir das. Und der Draht zwischen den nicht-chirurgischen Mitarbeitern eines Adipositas-Zentrums und den chirurgischen Mitarbeitern sollte da natürlich sehr eng sein, sodass man dann im Bedarfsfalle ganz schnell Kontakt aufnehmen kann, wenn man den Verdacht hat, dass es eine chirurgische Beurteilung braucht. Noch eine Frage. Beantwortet das deine Frage überhaupt?
Ja, voll. Also,
wie ist das denn bei dir? Das klingt so, als wärst du vor allen Dingen chirurgisch angebunden für den Moment.
Genau, und mir wurde gesagt, wenn ich keine Probleme habe, brauche ich nicht unbedingt eine endokrinologische Nachsorge oder also zumindest kein.
Das klingt ein bisschen so, als würdest du dir da Sorgen machen. Das kann ich aber für den Moment durchaus verstehen, weil wenn wir uns Gedanken drüber machen, mit welchen Patienten wir es zu tun haben, dann gibt es ja unterschiedliche Schweregrade der Adipositas, wenn du so willst. Im Moment unterscheidet man da vor allen Dingen zwischen präklinischer und klinischer Adipositas. Präklinische Adipositas sind eigentlich die, bei denen es noch keine Organmanifestation durch die Erkrankung Adipositas gibt. Man könnte die schnell mal als gesunde Adipöse bezeichnen, was an und für sich schon falsch ist, weil Adipositas nie gesund ist, aber die haben jetzt noch keine Komplikationen. Darüber haben wir auch in der Folge mit dem Matthias Blüher relativ lang und ausführlich gesprochen. Aber du gehörst jetzt für mich eher in die Kategorie präklinischer Adipositas, also keine Fettstoffwechselstörung, jedenfalls kein Status nach Schlaganfall oder Herzinfarkt, zu jung für Arteriosklerose, kein Typ-2-Diabetes, kein CPAP-Atemgerät. Also relativ einfach. Und da ist es aus der Ferne durchaus auch nachvollziehbar, dass die Chirurgin sagt, welche Begleiterkrankung sollen wir denn da monitorisieren? Die Vitaminspiegelüberwachung, die kriege ich auch hin, und Vitamine verschreiben, das kann ich auch. Da gibt es genug Guidelines, das klingt für mich plausibel, muss ich sagen.
Ja, sehr spannend. Und nach 4 Wochen, 12,5 Kilo, wir haben immer das halbe Kilo verschluckt, 12,5 Kilo, sehr, sehr beeindruckend.
Das wird aber in dem Tempo nicht weitergehen, das weißt du ja auch.
Ja.
Also nicht enttäuscht sein, wenn du nach 2 Monaten nicht 24 Kilo oder 25 Kilo weniger hast, das ist so.
Ja.
Und ich glaube, du wirst das auch mit den nächsten Wochen lernen und selber an deinem eigenen Alltag und Leben erfahren, dass deine Lebensqualität nicht mehr so arg mit der Zahl auf der Waage assoziiert sein wird. Das wünsche ich dir zumindest für die nächsten Wochen.
Vielen Dank. Daran werde ich auch arbeiten müssen.
Na gut, dann verabschieden wir uns mal für heute. Wir sehen uns demnächst wieder, und unsere geneigten Hörerinnen und Hörer sind sicherlich wahnsinnig interessiert daran, wie es bei dir durch die nächsten Wochen geht. Wir werden ein Update geben bei oder zugegebener Zeit, und dann hört ihr an den Endgeräten wieder, wie es der Frauke weitergegangen ist.
Frauke, vielen Dank für deine Zeit und für die Einsichten.
Danke, Frauke. Schönen Abend. Gute Zeit. Bis bald.
Danke euch. Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.